Guten Tag und herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Remix. Ich bin die Saphira, neben mir sitzt
Jason.
Und ganz da hinten sitzt
Unsan. Und
wir sitzen nämlich ganz weit auseinander, weil wir heute eine riesengroße Gruppe von 1, 2, 3, 4. Ich kann nicht so weit zählen. Auf jeden Fall mit vielen Leuten, weil wir machen heute hier ganz live Aufnahme bei Tribus 2017.
Ihr dürft jetzt mal alle klatschen und so tun, als wären wir in der SP-Arena.
Wow, diese Crowd.
Wir haben heute voll das begeisterte Publikum. Das ist wirklich mega cool. Wir halten gleich die Klatschkarte immer hoch, damit ein Witz. Genau, wir machen heute ein Thema bei Tribus und haben alle herzlich eingeladen, das Mikro, was in der Mitte liegt, zu benutzen, uns reinzusprechen und mitzumachen. Also eine große Gästegruppe. Solltet ihr das tun und wenn ihr das wollt, dürft ihr auch gerne kurz euren Namen sagen oder so. Müsst ihr aber nicht. Ihr dürft euch auch Namen ausdenken, Batman oder so, ist immer gut. Aber müsst ihr auch nicht. Ihr dürft doch einfach was sagen. Hashtag der Woche, inspiriert von meinem Tattoo, ist Wildlife.
Wildlife.
Hashtag der Woche.
Passend zu unserer Tattoo-Peep-Show, die wir schon hatten.
Ja, das
auf Tribus 2017.
War es eine große? Gab es viele? Ich unterstelle so einer Gruppe ja immer.
Bei der Podiumsdiskussion waren es 3 von 4.
Krass. Mhm. Wer hat hier alles eins? Will sich outen? Ha. Na gut.
Nur eine outet sich.
Yes, Lisa! Woo! Lisa hat auch wirklich ein cooles Ehe-Tattoo. Das finde ich richtig schön. 3 Ehe-Tattoos. Okay. Manche meinen es richtig
ernst.
Wir werden
das nicht vertiefen.
Okay.
Ja, jetzt muss mal die Hintergrundgeschichte zu deinem erzählen.
Zu meinem?
Ja, warum nicht?
Ja, die ist total lame, die will ich nicht erzählen. Ich war auch hier im Bui Bui auf so einer Tattoo-Messe, aber jetzt nicht so wie diese normalen Riesen-Tattoo-Messe, sondern wirklich so ein kleines Ding, wo einfach lokale, mehr oder weniger lokale Tätowierer sich vorgestellt haben.
Erzähl mal, was das Bui Bui ist für Nicht-Düsseldorfer.
Ach so, ich habe keine Ahnung, eine ehemalige Schraubenfabrik. Irgendein Veranstaltungsort, wo immer irgendwelche hippen Sachen laufen, so Nachtflohmärkte oder halt Foodmärkte. Und die haben, glaube ich, auch irgendwelche festen Ateliers für Künstler oder so ein Kram. Also eher so ein, ja, mehr weiß ich auch nicht darüber. Auf jeden Fall war ich da und habe mir die ganzen Stände angeguckt. Und da habe ich dieses eine Tattoo, was mich direkt total angesprochen hat. Und der Tätowierer war auch sehr nett. Und dann, das ist quasi ein kleines Floß mit einem Zelt drauf. Und einem Fähnchen und drunter steht Wildlife. Und ich finde Bootfahren und Zelten und den ganzen Kram ganz cool. Und Wildlife ist auch immer ganz praktisch. Also habe ich gedacht, yeah, ich will's haben. Dummerweise habe ich mir dann aber von einem anderen Tätowierer erst ein anderes Tattoo aufgenommen. Naja, wie auch immer, lange Geschichte. Voll boring, aber schönes Tattoo.
Damit hätten wir das geklärt.
Ja.
Moment, von einem anderen Tätowierer ein anderes Tattoo und dann aber, das klingt nicht nach boring, ehrlich gesagt. Aber gut, gehen wir darüber hinweg, seien wir gnädig.
Der ist wirklich cool. Wir haben nämlich festgestellt, dass wir beide eine Leidenschaft für Roboter haben. Er war da ein bisschen sauer, weil ich mehr Roboter-Stuff habe als er. Aber wahrscheinlich kriege ich von dem noch ein cooles Lady-Roboter-Tattoo. Finde ich gut. Ja. Kein Android, ein Roboter. Das ist ein Unterschied. Okay, das war jetzt total zum Thema. Jetzt zum richtigen Thema.
Zum richtigen Thema. Ja, also wir sind ja gerade bei Tribus. Tribus, da geht es eben so ein wenig um Neugierde und wieder eine tolle Überleitung. Aber im Grunde finde ich das schon recht spannend, das mal auf Theologie überzutragen. Also wir haben jetzt ja über ganz viel Zeug geredet. Es gab ganz viele Workshops und vor allen Dingen auch ganz viele so kurze Talks.
Ganz kurz, wenn ich dabei war, Sacker. Sagt die selber nicht dabei war. Arbeitet so.
Ja, es gab auch Leute, die krankheitstechnisch nicht dabei waren. Chris zum Beispiel.
Ja, sehr schade.
Tag Chris, wenn du das hörst. Wehe, du kommst heute Abend nicht. Ich muss noch die Knüppel schwingen. Ja, aber das was...
Ja, man muss einen Daumen draufhalten, sonst läuft das nicht.
Mit Knüppel sind Drumsticks gemeint. Lasst eure Fantasie nicht zu wild herumgaloppieren.
Meine Güte.
Ja, so, also, Neugierde war Thema quasi dieses verlängerten Wochenendes. Und wir haben festgestellt, dass wir verschiedene Themen im Kopf hatten, über die wir jetzt sprechen, und haben die einfach verbunden und zu einem Thema gemacht.
Genau. Das, was, ich glaube, da ist ja bei jedem wahrscheinlich was anderes hängen geblieben. Und diejenigen, die jetzt gar nicht da waren im Netz, die können da ja auch schlecht mitreden. Aber eine Sache würde ich da schon mal aufgreifen. Und zwar eben so ein Gefühl von mir, dass sich jetzt hier in diesem Wochenende eine Menge Leute zusammengetroffen haben, die, unkonventionelle Wege des Christseins darüber nachgedacht haben und das eben auch praktizieren. Und das, was mir sehr positiv aufgefallen ist, ist, dass das recht frustlos ist. Also ich habe hier nicht kein Abkotzen über die evangelikale Szene gehört und kein sich abarbeiten an verschiedenen Dingen. Es wurden Sachen beim Namen genannt, okay, das schon. Das ist, glaube ich, auch notwendig. Aber es ist vor allen Dingen für mich so ein bisschen so eine Stimmung, wo man sagt, okay, lass uns mal neue Ideen spinnen. Lass uns mal gucken, wo kann der Laden eigentlich hingehen? Wie kann Kirche in der Zukunft aussehen? Was hoffen wir, wie das aussieht? Und das, finde ich, ist eine sehr, sehr coole Grundhaltung, eine sehr, sehr coole, auch ein cooler Gedankengang. Also das macht Spaß, sich darüber nachzudenken. Das macht Spaß.
Der Inzer nickt. Wir haben heute Morgen am Frühstückstisch in der Burg darüber geredet, was da auch für ein theologisches Konzept eigentlich hintersteckt. Richtig?
Ja, so ein bisschen.
Erzähl doch mal.
Ja, wir sind ja SympathisantInnen oder mehr als SympathisantInnen von Prozesstheologie, wie die geneigte Zuhörerschaft inzwischen vielleicht schon erahnen konnte. Und
das würde viele jetzt völlig überrascht sein. Ja. Überraschend sein.
White Life with Whitehead, ja, genau. Und da ist eine der Ideen über Gott oder über die Werte, die in Gott verankert sind, dass dazu auch Abenteuer gehört. Und dieser Gedanke ist, glaube ich, nicht typisch für viele klassische Formen von Theologie. Aber ich finde es ganz spannend, darüber nachzudenken, was es eigentlich heißt, dass Gott abenteuerlich ist. Und was bedeutet das auch für Gottes Schöpfung? Das wäre das eine. Dann kann man außerdem noch darüber nachdenken, als einzelne Person Abenteuer zu suchen und zu erleben, ist ja das eine. Aber wie macht man das gemeinsam? Wie macht man das in Gemeinschaft? Das wäre auch noch so ein Gedanke, über den nachzudenken sich, glaube ich, lohnt. Oder vielleicht ist es sogar wichtig, dass wir darüber nachdenken. Was bedeutet es, gemeinsam abenteuerlich zu sein?
Genau. Und anfangs war ich so ein bisschen überrascht, so dieser Gedanke, ja, okay, die Welt ist schon ganz abenteuerlich gestaltet und geschaffen. Würde mir bedeuten, aber wenn man so ganz, also vielleicht wäre der erste Gedanke so an den Gott der Bibel nicht unbedingt ein Gott des Abenteuers im positiven Sinne. Ne, da fällt einem eher Pippi Langstrumpf oder so ein. Aber genau, dann haben wir halt eben darüber geredet, wo Gott einfach auch ganz, oder was irgendwie das Grundlegende auch am Abenteuer ist.
Ja, und wir bauen ja als ChristInnen auf der jüdischen Tradition auf. Und ja, im Prinzip kann man schon sagen, dass in diesem kleinen Völklein im Nahen Osten so ein Gedankengut gesprossen ist, das vorher so nicht zu beobachten war, jedenfalls nicht in der Region. Denn alle umliegenden Völker hatten die dominante Vorstellung, dass sich die Geschichte in einer Art Kreislauf abspielt, ne? Und in einer Spirale. Also es ging um ewige Wiederkehr. Ne, das Ganze war zirkulär irgendwie angelegt, die Dinge tauchten immer wieder auf. Es war alles saisonal gedacht, ne? Und dementsprechend war auch die Struktur einer Gesellschaft eigentlich ziemlich fest zementiert und die ganzen Mythen und Rituale und Geschichten und religiösen Bräuche dienten eigentlich eher dazu, zu zeigen, warum alles so war, wie es war, immer so war und immer so bleiben wird. Ist vielleicht ein bisschen überspitzt formuliert. Ich tue jetzt auch der Weisheit, die dort in der Region vorhanden war, ein bisschen Unrecht, aber ich sage das jetzt bewusst mal so, um das zu kontrastieren mit dem, was Neues da reingekommen ist in diese Region, in diesem kleinen Völklein. Also die Juden hatten auf einmal diese Vorstellung, dass da ein Gott ist, dass ihr Gott sie rausberuft, sie rauslockt quasi aus diesem Status quo und sie woanders hinbringt. Und das ist schon etwas sehr Abenteuerliches und eine neue Idee, die vieles bewegt hat letztendlich in der ganzen Welt.
Ja, das ist interessant, weil das ist ja eigentlich der Klassiker, den man heute in Filmen und Büchern und Erzählungen und so immer wieder findet, ne? Die eine Person, die unzufrieden mit ihrem Leben ist und sich aufmacht, heraus aus dem Bekannten und was anderes sucht und was anderes machen will. Und das ist ja eigentlich auch der Inbegriff von Abenteurern irgendwie.
Ja.
Wildlife.
Wildlife.
Hashtag der Woche.
Das ist wie einstudiert, super.
ich habe mir gedacht, oft ist es ja so, dass christlicher Glauben als etwas verstanden wird, das ist im Prinzip schon da. Ja, also man hat so eine grobe Vorstellung, was muss man als Christ eigentlich alles glauben. Dann kann man sich dazu ein paar Bücher bestellen, kann das lesen. Okay, es gibt für alles ein paar Positionen, aber im Grunde ist das schon so eine Sache, die fertig ist. Wenn ich das jetzt vergleiche, zum Beispiel Theologie oder Songwriting, dann würde man sagen, okay, das eine ist kreativ, da wird was Neues geschaffen. Und bei dem anderen, da würde ich eben eher nicht so sagen, okay, da wird was Neues geschaffen, sondern das ist eher, du lernst das, was andere schon gesagt haben. Und im Grunde wird da vielleicht nochmal was in neue Worte gefasst, aber ich sehe das noch nicht so als etwas Neues häufig. Also was denkt ihr darüber? Theologie kann das ein Abenteuer sein, also ist es nicht genau das Gegenteil, weil im Prinzip sitzen wir seit vielen Jahren, vielen hundert Jahren mit den gleichen Fragestellungen und mit den gleichen Antworten da, oder nicht? Wie seht ihr das?
Ja, ich denke, dass das auch fast schon so ein bisschen so angelegt ist, ne? Also man würde vielleicht noch sagen, Gott kennenlernen ist für einen persönlich ein Abenteuer, in die christliche Gemeinschaft eintreten kann ein Abenteuer sein, aber dann hört die Bewegung auch oft so ein bisschen auf, wenn sie sich eingespielt hat, wenn man quasi da ist, wo man ist. Weil ich habe das Gefühl, vielleicht noch auf der persönlichen Ebene sieht man noch Bewegung, aber dass man als Gemeinschaft oder Gemeinde, christliche Gemeinde auch die Idee hat zu sagen, wir wollen Abenteuer als unsere Theologie auch sehen, als einen theologischen Aspekt und auch uns als Gemeinschaft so aufrichten, ist natürlich auch schwierig. So, ne? Ist natürlich auch eine Herausforderung. Aber glaube ich auch nicht ein sehr, sehr viel gedachter Gedanke.
Ja, aber ich finde, da kann man wieder sich besinnen auf unsere jüdischen Wurzeln und da mal schauen. Und in der jüdischen Tradition gibt es auch Saisons, da gibt es auch immer Wiederkehr. Also es gibt viele Rituale und Feste, die jedes Jahr passieren. Also sie haben den Zirkel quasi nicht abgeschafft. Aber das dient ja dazu, um sich bewusst zu machen, um darauf zu schauen, was Gott Neues tut. Also wenn man sich daran erinnert, wie Jesus, der Christ in mir kommt durch. Wie Gott...
Du!
Ich entschuldige mich bei allen potenziellen jüdischen ZuhörerInnen. Also, wenn man sich darauf besinnt, wie Gott das Volk Israel aus Ägypten berufen hat, ne, in diese Wüstenwanderung und geführt hat zum gelobten Land, dann ist das Verständnis, so wie ich es verstehe im Judentum, nicht, das ist etwas, was mal in der Vergangenheit passiert ist und that's it, sondern Gott beruft uns auch heute noch zum Exodus. Also Gott will auch heute noch, dass wir aufbrechen und uns aufmachen, da wo wir gerade sind, weil es immer irgendwelche Dinge gibt, die eingefahren sind in unserem Leben und die es sich lohnt, zurückzulassen. Weil es immer etwas gibt, was uns lockt in eine neue und andere Zukunft. Und danach zu schauen, also dafür diesen Blick zu kultivieren, ist der Sinn und Zweck hinter diesen ganzen Ritualen und Geschichten, die man sich erzählt. Und das finde ich einen viel spannenderen Ansatz, auch für Theologie, auch für unsere christliche Theologie, als dieses statische Verständnis. Das, glaube ich, auch zusammenhängt mit einem bestimmten Gottesbild.
Das kannst du jetzt mal erklären.
Ja, also man kann sich ja die Frage stellen, ist für Gott alles statisch?
Oder ist Gott statisch?
Oder ist Gott statisch? Ja, das also viel klassische Theologie hat Gott betrachtet als so eine Instanz oder eine Wesenhaftigkeit, eine Person oder was auch immer, die außerhalb der Schöpfung steht und die zwar ein Verhältnis zu dieser Schöpfung hat, aber schon eins, das durch Distanz gekennzeichnet ist. Ne? Und C.S. Lewis zum Beispiel hat es mal versucht, in diesem Bild zu beschreiben von Gott, der außerhalb der Geschichte steht und sich zur Geschichte verhält wie ein Autor zum Buch. Das Buch ist im Prinzip fertig geschrieben. Die Geschichte kann vom Autor eingesehen werden, ne, die Geschichte ist schon geschrieben, auf jeder Seite kann der Autor schauen, das passiert an diesem Punkt und das passiert an dem Punkt und darauf läuft es hinaus und so entwickelt sich die Handlung und das sind die Personen, die hier eine Rolle spielen und so weiter. Aber es ist im Prinzip alles erledigt und es ist kein dynamischer Prozess. Und wenn man Gott so betrachtet und Gottes Beziehung zur Welt so betrachtet, dann ist da nicht so viel Platz für echte Veränderungen, für wirklich Neues, für Abenteuer.
Okay. Ja, wer darf? Jetzt die Kärtchen.
Sie sind ja nicht auf dem Amt.
Jetzt habe ich meinen Punkt vergessen.
Dann darf ich.
Verdammt.
Ich finde einen ganz wichtigen Punkt. Diese Idee, dass Gott selber wird, das ist ja auch eben Prozesstheologie. Das, was du gerade beschreibst, ist eben der klassische Theismus. Du hast eben Gott, der außerhalb von Raum und Zeit ist. Und für Augustin hat ja auch dieses Bild dann gebracht, das ist sozusagen so, Gott ist auf einem Berg und sieht ins Tal und im Tal ist eben diese Prozession, irgendein langer Zug. Und wenn man im Tal ist, sieht man das eben sequenziell, eine Person nach dem anderen, die daherläuft, aber Gott sieht eben das Ganze. So, dass für Gott eben Zeit letztendlich eine Illusion ist sozusagen. Prozesstheologie würde jetzt eben hingehen und sagen, nee, das ist nicht so, sondern Zeit ist real. Und da kommen dann eben so ein paar kontroverse Punkte. Einmal eben, dass gesagt wird, Gott weiß zwar alles, was es zu wissen gibt, aber Gott kann jetzt aber eben aus den ganzen Möglichkeiten, die es gibt, wie sich die Zukunft entwickeln könnte, eben nicht sagen, diese Variante, diese Konkretion, diese Aktualisierung, würde man in der Prozesstheologie sagen, die würde es am Ende, weil eben die Schöpfung frei ist. Und das, was da eben hintersteckt, ist die Idee, dass die Zukunft offen ist. So, also ich meine, fragt man zwei Theologen, wird man wahrscheinlich fünf Antworten kriegen. Was man da jetzt genau darunter verstehen kann und muss, wie stark ist jetzt die Zukunft offen? Aber das ist so eine der wichtigsten Grundideen, eine offene Zukunft. Und das würde bedeuten, die Zukunft ist ein Abenteuer. Und da, also immer dann, wenn ich mit Leuten darüber rede, dann kommt direkt diese Idee, okay, also wenn die Zukunft wirklich offen ist, das bedeutet, Gott hat dir nicht die Kontrolle komplett über die Zukunft. Das heißt, auf mich bezogen, das, was ich tue, das zählt ja auf einmal.
Tja, white life.
Das, was ich mache, das zählt ja auf einmal. Also es ist ja eben nicht so von wegen, okay, wir haben jetzt eine Flüchtlingskrise. Gut, wir als Kirche können uns zurücklehnen, weil vielleicht macht Gott was und am Ende wird schon alles gut, weil Gott macht es. Es kommt darauf an, lösen wir die Probleme unserer Generation oder haben wir zumindest einen Beitrag dabei oder nicht. Das, was wir machen, ist eben ganz entscheidend dafür, wie die Zukunft am Ende aussieht.
das, was wir machen, zählt.
Ich glaube, oft ist der Widerspruch, in dem wir leben, dass wir versuchen, im Als-Ob zu leben. Also ich glaube, viele Christinnen und Christen versuchen, verantwortlich zu leben. Das beobachte ich ganz oft und führen wahrscheinlich ein löblicheres Leben als ich, engagieren sich in allen möglichen Bereichen, haben aber eigentlich eine Theologie, die nicht ganz dazu passt, aber sie verhalten sich halt, als ob etwas anderes wahr wäre. Das Problem ist für mich nur, wenn etwas für Gott wahr ist, dann ist es wahr. Also wenn man sagt, für Gott ist die Realität statisch, dann ist das doch letztendlich das letztgültig Wahre. Und ich soll mich dann verhalten, als wäre das nicht wahr. Das ist für mich ein Widerspruch, den ich nicht leicht auflösen kann.
Ich würde es auch mal so sagen, wenn es darum geht, wohin muss ich Theologie oder wo hoffe ich, dass sich Theologie hinbewegt, für mich ist es ganz entscheidend, dass Theologie, das, was wir in Gemeinden predigen, das, was wir erzählen, was wir glauben, also durchgängig Theologie, sollte sich dahin bewegen, dass es eine, nimm dir das Ding, Theologie sollte sich dahin bewegen, dass es eine, ein Zueinander gibt von dem, was ich glaube und von dem, wie das Leben funktioniert. Und ich glaube, wir wissen ja, das Leben funktioniert so. Das Leben funktioniert so. Ich weiß genau, okay, wenn wir als Menschheit bestimmte Dinge nicht angehen, dann hat das eben Konsequenzen. Ich könnte es jetzt theologisch ausdrücken, wenn wir Gottes Locken nicht folgen, wenn wir Gottes Ruf nicht folgen, hat das Konsequenzen im Leben, im Positiven wie im Negativen. Wenn ich aber auf der anderen Seite glaube, von wegen, ja, da gibt es eben diesen souveränen Plan Gottes und das wird sowieso alles gut und ich kann mich zurücklegen und eben nichts machen, dann widerspricht das eigentlich der Alltagserfahrung. So, aber das wäre ein Punkt, ein kontroverser Punkt, den ich mal reinhauen wollte. So.
Ich bin nicht genau sicher, ob ich an der richtigen Stelle jetzt da reingrätsche, aber für mich ist der Punkt, wenn Theologie sich einfach nur als ein persönliches Gedankenkonstrukt in mir selbst entwickelt, vielleicht nur im Gespräch mit einem netten Freund oder sowas, dann empfinde ich das nicht als Abenteuer, weil es keine Kosten dabei gibt. Wenn aber Theologie, also mein Gottesverständnis, sich im konkreten Alltagshandeln, im wie reagiere ich auf meinen Nachbarn, wie reagiere ich auf die Umwelt, wie reagiere ich auf wirkliche gesellschaftliche Fragen, darin äußert, dann kann es zum Abenteuer werden, in dem Maße, dass mir meine Handlung, die sich aus meiner Theologie ergibt, eventuell extrem Gegenwind bringt oder vielleicht auch das Momentum des Scheiterns impliziert oder die Kosten einfach so hoch sind, dass ich mich auch vielleicht nicht traue, es durchzuziehen. Und in dem Moment wird das Begriff Abenteuer, der ja leicht auch so verklärt wirken kann und sehr nett wirken kann, ich begebe mich auf eine Abenteuerreise, vielleicht sogar sehr existenziell, wo man dann in den Punkt kommt, ziehe ich das wirklich durch? Also wenn ich jetzt wirklich zu dem stehe, was ich glaube, wie Gott ist und ich sehe diesen Konflikt in meiner Umgebung, bin ich bereit, dafür jetzt aufzustehen, meine Stimme zu erheben und eventuell auch richtig Gegenwind in Kauf zu nehmen? Und dann haben wir ein Abenteuer, aber ich bin mir nicht sicher, ob das richtige Wort noch Abenteuer dafür ist. Das fühlt sich dann schon ziemlich uncool an manchmal.
Ich finde es richtig, weil da das Wort teuer drin steckt.
Ich finde es richtig, weil, vielleicht bin ich auch nur so, aber einmal finde ich, dass es eine Sprache ist, die irgendwie die reizt. Also ein Abenteuer ist reizvoll. Wenn man aber mal ehrlich ist, in jeder Geschichte, in jedem Abenteuer sind, glaube ich, solche Erlebnisse irgendwie drin. Die werden aber aufgrund dessen, wie das Abenteuer ausgeht, oft einfach vergessen. Ich sage jetzt mal, wie so eine Geburt, ist ziemlich kacke, aber was rauskommt, ist nochmal eine andere Nummer. So, da kann man schon mal einiges vergessen, hörte ich so an Schmerz und anderen Dingen. Genau, aber also deswegen finde ich die Sprache schön und wichtig irgendwie, weil sonst vieles immer nur wie ein
wie ein reiner Kampf wirkt und man sich wirklich fragt, ob man da überhaupt Bock drauf hat. Aber die Idee von Abenteuer, dass da einfach mehr bei rauskommt, dass man später halt eben auch was zu erzählen hat, dass es eine prägende Geschichte ist, dass das Outcome davon irgendwie nochmal was Besonderes mit sich bringt, das finde ich schön. Aber ich sehe das genauso wie du, dass man das nicht verschweigen darf, dass es nicht nur Haititai und so ist, sondern dass es Abenteuer auch immer wirklich Opfer und einen Preis irgendwie mit sich bringt.
Also ich glaube, ein gutes Abenteuer hat eben das, ne? Du hast eine offene Geschichte, du hast einen hohen Preis, ein hohes Risiko, was gezahlt werden muss. Ein anderer Aspekt, der auch bei Tribus jetzt zum Vorschein gekommen ist, ist der von Komplexität. Den hat der Adomir im ersten Abend reingebracht. Eben diese Idee, Kreativität entsteht dann, wenn man Komplexität erhöht. Mich hat das so ein bisschen erinnert an einen Vortrag, den ich mal gehört habe, When Ideas Have Sex. Geiler Titel. Die Idee ist folgendes, da hat jemand sich Gedanken gemacht, wie in der Industrialisierung das entstehen konnte, dass dann auf einmal ganz viele Erfindungen kamen und diese Kreativität, die da in der technischen Ebene zustande gekommen ist. Weil oft ist ja die Idee, wenn es neue Ideen gibt, dann hat sich jemand in sein Büro verschlossen und hat da ganz lange rumgetüftelt und ist irgendwann dann, weil er so schlau ist, auf eine Idee gekommen und dann kommt er aus seinem Büro raus und sagt, hier ist die Idee und Kreativität. Und besagter Historiker hat eben rausgefunden, dass in der Industrialisierung das nicht so war, sondern dass vielmehr das Aufkommen von Cafés, von Teehäusern in England dazu geführt hat. Warum? Weil die Leute dann eben nicht mehr in ihrem Kämmerlein waren, sondern eben soziales Leben hatten. Auf einmal dann im Pub irgendjemanden getroffen haben und dann hat man Ideen gebounced und dann hat der eine nochmal eine ganz andere Idee reingebracht, eine ganz andere Perspektive und so weiter und die Komplexität ist größer geworden und dadurch ist Kreativität entstanden. Und auf Theologie bezogen, ich glaube, dass das für Abenteuer es ganz wichtig ist, zu überlegen, eigentlich ist es oft so, dass das Gespräch unter uns stattfindet. Ja, also mit recht vielen Gleichgesinnten. Und man bestätigt sich oft in den Ideen, die man sowieso schon hat. Ne, man liest die gleichen Sachen. So, aber was ist, wenn man eben mal die anderen Stimmen, oder ich frage mal so, welche Stimmen fehlen, damit Theologie wieder zum Abenteuer werden kann?
Warum schaust du mich an? Das ist jetzt beängstigend. ja.
Du stellst bescheuerte Fragen. Was bist du eigentlich für Lehrer?
Ja. Was soll ich sagen?
Da fällt dir nichts drauf ein.
Das ist halt jetzt eine Frage, die sehr schwer zu beantworten ist. So, ne? Das ist eher, würde ich sagen, etwas, was man auf dem Weg irgendwie entwickeln muss. So.
Naja, ich glaube schon, dass in dem ganzen Konstrukt, das du deiner Frage vorangestellt hast, schon der Kern der Antwort enthalten ist. Nämlich, eigentlich braucht man Gesprächspartner, die Komplexität erhöhen. Und das bedeutet, du musst raus aus deiner eigenen Suppe und du musst dich dem aussetzen, was es gibt in der Welt. Und das ist jetzt eine sehr vage Antwort, aber das kann natürlich immer je nach Kontext was anderes sein. Du kannst Gesprächspartner haben mit Menschen, die vielleicht gar keinen frommen Hintergrund haben, wenn du ein frommer Mensch bist. Du kannst Gesprächspartner haben aus anderen Religionen und Anschauungen. Du kannst Gesprächspartner haben aus der Wissenschaft, der Philosophie. Du kannst Gesprächspartner haben, die mit allem akademischen Scheiß nichts zu tun haben, die in einer ganz anderen Alltagsrealität leben. Und all das wird die Komplexität erhöhen. Und all das ist eine Chance, bietet das Potenzial zu nachhaltiger Veränderung. Also die wirklich was bewirkt. Nicht so scheinmäßig. Schein. Deutsche Sprache? Was,
Wildlife, Hashtag der Woche. Whatever.
Vielleicht hat das auch was mit dem Blickwinkel zu tun, den wir haben. Ich habe vor ein paar Wochen einen Vortrag gehört von einem recht klugen Menschen, wie ich gedacht habe. Der sagte, dass bei vielen, gerade auch Christen, diese Blickwinkel zurück zur Schöpfungsordnung, zurück ins Paradies, paradiesische Zustände, das ist das, was wir wieder erreichen wollen. Aber ist es das wirklich? Und wenn ich in die Bibel gucke, sieht es im Himmel ganz woanders, ganz anders aus als im Paradies. Und da kommt auf viele Dinge gar nicht mehr an. Da wird nicht geheiratet und verheiratet. Da geht es um ganz andere Themen. Die Frage ist, wo wir uns mit dem Blickwinkel hin orientieren. Ob wir uns nach vorne richten und auf Neues gespannt sind oder ob wir uns rückwärts richten und irgendwie das Vergangene wieder hervorkramen wollen, was vielleicht gut gedacht war und auch richtig war. Und es war sehr gut, sagt die Bibel, aber ich glaube, Gott hat noch viel mehr vor.
Jetzt gucken alle mich an. Was ist hier los?
Ich schließe mich da mal kurz an, weil ich glaube, Theologie und Abenteuer passt eigentlich extrem gut. Weil an der Stelle, wo also Theologie ist ja die Lehre von Gott. Oder wir beschäftigen uns als Menschen damit, was wir denken, wie Gott ist. So, das heißt, wir sind immer noch bei uns irgendwie drin. Und wir können das hervorragend tun, wenn wir in einem relativ kleinen Mikrokosmos sind, in dem wir, wie du auch gerade gesagt hast, Jason, irgendwie uns einig sind und da nicht viel Differenzen sind. Dann können wir relativ einfach zu allgemein guten Schlüssen kommen. Wir können schön schwarz-weiß denken. Aber an dem Punkt, wo wir das Leben mal auf unsere Theologie loslassen, da kann eine ganze Menge passieren, weil dann müssen wir unsere Gedanken mit der Realität konfrontieren, die um uns herum ist. Und die ist eben nicht einfach, sondern komplex. Und ich glaube, dass das Abenteuer, das meine Lebensrealität, die Lebensrealität um uns herum mit Theologie zusammenpassen sollte, und kein Widerspruch mehr ist. Sich damit zu beschäftigen, finde ich sehr, sehr spannend.
Cool, also wir haben jetzt quasi so eine Art Konsens, dass Abenteuer und Theologie ganz geil ist.
Zumindest und traut sich niemand lautstark
was dagegen zu sagen. Ja, schade, schon vorbei. aber jetzt mal Butter bei die Fische. Die wirklich interessante Frage ist doch, wie schafft man das als Haltung in einer Gemeinde zu etablieren? Wie schafft man es, als Gemeinschaft auf dem Weg zu sein? Wie schafft man das wirklich, dieses Wort Abenteuer auch positiv zu füllen? Alle eine Gemeinde auch wirklich eine Haltung in der Gemeinde zu schaffen, wo auch Leute Bock drauf haben, die das nicht überfordert? Weil es hat ja auch irgendwie etwas, wo man das Gefühl hat, okay, ich möchte irgendwie in der Gemeinde auch irgendwie, was weiß ich, Kraft tanken und vielleicht auch ein bisschen Schutzraum erfahren und so weiter. Da habe ich vielleicht jetzt nicht immer so große Lust auf Abenteuer. Wie kann man das verbinden? Wie schafft man zusammen auf dem Weg zu sein? Wie schafft man es, das als Haltung, sage ich zum fünften Mal, zu etablieren?
Also ich glaube, dass was du, Uli, gerade sagtest, das Leben auf die Theologie loszulassen. Ich sehe das oft nämlich andersrum, dass oft die Theologie die Brille ist, in die das Leben reingepresst wird. Wo, was weiß ich eben, ne? Ich habe für die, das ist ein blödes Beispiel, ne? Aber ich habe für die Lehre, für den leeren Parkplatz gebetet und es hat geklappt. Oder es hat eben nicht geklappt. So, wo ich denke, meine Güte, okay, hat Gott jetzt wirklich dafür gesorgt, dass dieser Parkplatz frei ist? Und ist das der Sinn, warum wir Theologie machen und warum wir beten oder so? Für mich ist das, ich will nicht sagen ein neuer Ansatz, aber es ist ein mutiger Ansatz zu sagen, liebe Gemeinde, jetzt macht's mal andersrum. Jetzt nehmt mal euer Leben und interpretiert mal eure Theologie aufgrund von eurem Leben. Ich glaube, das muss man erstmal machen. Weil das ist wirklich eine ergebnisoffene Geschichte. Was kommt denn da am Ende bei rum? Ja, was ist denn, wenn ich dann, andersrum gesagt, ich glaube, dass wenn man das macht, dann hat man die große Chance, dass man in dem Glaubensgespräch in die Risse reingeht, die das Leben auftut.
das ist da, wo es schmerzhaft wird, aber da ist es auch dann, wo es relevant wird. Und ich glaube, die große Herausforderung ist dann, diesem Impuls zu widerstehen, zu sagen, okay, wir sind jetzt hier an einer ganz, ganz schwierigen Fragestellung, aber wir müssen jetzt auch mal sehen, da haben wir eben keine Antwort drauf. Und dann deckelt man das direkt. Also ich weiß nicht, ob das Sinn macht, aber ich erlebe das sehr, sehr oft, dass dann gesagt wird, ja, das ist eben paradox, das können wir nicht klären. Und dann geht man weiter. Aber dann zu sagen, nee, lass uns mal da verweilen. Lass uns mal das erstmal aushalten. Hier ist gerade ein Riss und da ist irgendetwas, was relevant ist. Lass uns das mal angucken und lass uns da mal zuhören. Ne, das, da, wo du, Timo von Spraß, in deinem Talk, ne, das, dieses Zuhören, dass das schon so eine Kraft und so eine spirituelle Übung ist, das finde ich eine extrem bereichernde Sichtweise.
Ja, ich glaube, es ist auch klar, dass Dekonstruktion auf eine gesunde Art und Weise eigentlich nur funktioniert, wenn du Fixpunkte hast. Sonst kannst du nicht dekonstruieren, ne? Sonst kannst du die Dinge nicht auseinandernehmen, weil sonst alles zerbröselt und dann ist da nichts mehr. Also und man muss sich schon als Gemeinschaft darüber Gedanken machen, was diese Fixpunkte sind. Aber nicht umsonst wurden wir Christinnen am Anfang ja als Anhänger des Wegs bezeichnet. Und dass der Weg als Konstante gedacht wird, ist eigentlich fest verankert in unserem Gedankengut, ne? Aber oder sollte es sein. Ob man es in der Realität aber so antrifft, ist nochmal eine andere Frage. Und ich glaube, was man dazu braucht, ist eine gewisse Demut. Und ich meine mit Demut, Jason, du hast gesagt, nimm mal dein Leben und leg damit deine Theologie aus, ne? Ich glaube, was aber auch extrem wichtig ist, bevor man vernünftig das auslegt, was da draußen ist, muss man sich erstmal selbst auslegen.
Und das ist tief.
Ja, also ich bin fest davon überzeugt, weil der größte blinde Fleck in unserer Theologie ist ganz oft, also sind wir. Weil wir uns selbst nicht in den Blick nehmen mit unserer Eingeschränktheit, mit unserer Perspektive, die von irgendwo herkommt. Und wenn wir nicht diese Arbeit gemacht haben, also uns selbst auszulegen, dann können wir, glaube ich, nicht mit Aufrichtigkeit etwas anderes auslegen in unserer Umwelt.
Hast du gerade gesagt, sich selber auslegen?
Ja, das habe ich gesagt.
Habe ich nicht verstanden.
Wir alle haben einen Standpunkt. Perspektive bedingt, dass du irgendwo bist. Und allzu oft, glaube ich, machen wir uns das nicht bewusst. Ich fange mal mit mir an. Ich demonstriere das mal eben.
Jetzt wird's lustig.
Ich bin in den 80ern geboren, in Dortmund geboren und aufgewachsen. Ich bin ein Ruhrpott-Kind, komme aus einer Arbeiterfamilie, habe einen koreanischen Hintergrund oder meine Eltern haben es. Das sind so Dinge, mit denen ich anfangen könnte, um mir selbst meines Standpunktes bewusst zu werden. All das und noch vieles, vieles mehr beeinflusst alles, was ich wahrnehme.
Also meinst du, sich anzugucken, was einen prägt?
Ja.
Ha. Sag es doch.
Ja, sorry, aber das war es im Prinzip, was ich meinte. Also ich glaube, das ist ganz wichtig und das ist das, was wir oft versäumen, weil wir gerade bei Theologie oft denken, das ist uns ja von Gott gesandt und das ist ohne Perspektive, weil Gott hat keinen Standort, sondern ist überall und Gott ist allwissend und da wir das von Gott haben, gilt das alles nicht. Aber das ist ja nicht aufrichtig. Theologie ist davon nicht ausgenommen. Und ich glaube, aufrichtig ist es, sich selbst anzusehen und zu sagen, das ist die Art und Weise, wie ich in meiner Betrachtungsweise beeinflusst bin.
Ja, finde ich völlig zu unterschreiben.
Und das kann man vorleben. Das kann man auch in einer Gemeinde vorleben.
Ich würde jetzt mal gerne noch zu der Frage, wie man das konkret so irgendwie auch als Gemeinschaft lebt, da mal irgendwie ein konkretes Beispiel bringen, was letztens in einem echten Hauskreis passiert ist. Und zwar, da war eine Person im Austausch irgendwie, hat sie ziemlich selbstbewusst geäußert, ja, Gott hat mir meine Krankheit geschenkt, damit ich irgendwie was lerne oder wie auch immer. Und ja, da sieht man, da hat die Person eine bestimmte Theologie und bestimmte Lebenserfahrungen und führt das so zusammen. Und wie reagiert man jetzt da in der Gemeinschaft darauf, wenn einfach solche offensichtlichen Differenzen da bestehen und man trotzdem eigentlich gemeinsam doch auf dem Weg sein will? Was, ja, wie ist da, wie geht man damit um?
Rausschmeißen. War Witz, sorry.
Rausschmeißen. Erstmal direkt sagen, pass auf, scheiß Theologie. Ich erkläre dir das jetzt mal.
Du merkst, wir sind eine richtige Hilfe in solchen Fragen.
Nein, aber das, ich finde das schon sehr, sehr interessant, weil genau so ein Punkt oder so eine, also das ist das, was ich vorher ansprechen wollte, ne, dieses, dass du oft schon deine Brille hast und mit dieser Brille dann dein Leben interpretierst, deine theologische Brille interpretiert dein Leben. Ich weiß auch gar nicht, ob man das unbedingt immer verändern kann oder ob wir das nicht alle sowieso tun. Ja, was interpretiert das was? Ne? Die Theologie, unser Leben oder unser Leben, die Theologie, keine Ahnung. Aber spannend finde ich, dass also ein Freund von mir, der ein bisschen älter ist, der Uli, hi Uli, der auch mal einen krassen Schicksalsschlag erlebt hat. Bei ihm fand ich das sehr, sehr bemerkenswert, wie er das erklärt hat, wie er damit umgegangen ist. Nämlich, dass er eine Zeit des Schweigens hatte. Ja. Und Schweigen ist, glaube ich, immer die Stimmen außenrum. Und die eigene Stimme leise zu machen. Und dann wird auf einmal die innere Stimme ziemlich laut. Ja, das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache und eine ganz unheimliche. Viel Erfahrung hab ich selber damit noch nicht. Aber das, was dann passiert, ist ja eben, dass ich höre mir selber zu. Und ich gucke mir mein Leben an. Was passiert da eigentlich gerade? Und das ist, glaube ich, eine ganz wichtige Sache. Und eine andere Sache, die er gesagt hat, ist eben eine gewisse Regelmäßigkeit, wo er, ich glaube, sich einmal in der Woche dann oder so mit jemandem getroffen hat, der mit ihm gebetet hat. Also er konnte da sitzen, konnte die Klappe halten, aber dann der andere, der hat dann mit ihm gebetet und Lieder gesungen oder so. Fand ich eine interessante Art und Weise, damit umzugehen. Eben diese Idee, ich teile das, ich bin darüber im Gespräch. Und das ist ja was anderes, wenn ich für mich selber jetzt sage, okay, das und das passiert in meinem Leben, ich interpretiere das so und so. Das ist was anderes, als wenn ich hingehe und sage, pass auf, das und das passiert in meinem Leben, ich interpretiere das so und so, was sagst du dazu? Dann wird es ja noch spannender und es erhöht die Komplexität. Ich weiß aber nicht, ob ich das immer machen wollen würde, aber.
Also zu dem konkreten Beispiel, was du gerade gesagt hast. Ich glaube, gerade solche Aussagen kommen tatsächlich, haben einen gewissen psychologischen Prozess hinter sich quasi. Und meistens geht es darum, wirklich eine schwierige Situation für sich auf eine kontrollierbare Ebene zu holen. Und die kontrollierbare Ebene ist ja in dem Punkt zu sagen, ich habe das von Gott und habe da was Positives, auch wenn es erstmal negativ erscheint. Und ich glaube, dass man solche Sachen ganz schlecht jemandem wegreden oder umerklären kann, einfach weil da ein relativ langer Prozess irgendwie hintersteht, um an so einem Punkt auch einfach zu kommen. Ich glaube aber, die Stärke der Gemeinschaft ist es, andere Geschichten zu erzählen, die inspirieren und die einem neue Ideen geben, anders über seine Situation nochmal nachzudenken. Das finde ich schon mal total wichtig. Ich finde es total wichtig, durch sein Leben und sein Reden und auch was man vielleicht in dem Hauskreis macht, versucht am Gottesbild zu arbeiten, zu dekonstruieren, zu reflektieren und da schrittchenweise auch neue Perspektiven einfach aufzubauen. Ich finde es ganz schlimm, solche Prozesse, die ja auch für jeweilige Personen auch ein wichtiges Endergebnis oft haben, einfach so wegzureden oder wegzunehmen. Ich meine, wir haben jetzt so Witze drüber gemacht, so schlechte Theologie, hau weg. Ist es mit Sicherheit auch. Aber es ist manchmal auch eine total nötige Theologie in einer gewissen Situation, um überhaupt noch irgendwie klarzukommen. So, ne? Also es bringt einem ja auch auf eine Ebene, wo man kontrollieren kann. Was ich festgestellt habe, besonders hier bei Mosaik und einfach dadurch, dass ich mich, sage ich mal, auf christlicher Ebene in der absoluten Suppe von Gleichgesinnten bewege, ich bin immer wieder überrascht, wenn ich irgendwie Kontakt zu Gemeinden habe oder Menschen aus Gemeinden habe, die recht anders sind als wir. Das zeigt mir immer, wie wir gewisse Dinge machen. Und was mir aufgefallen ist, ist immer das, worüber wir reden, worüber wir nicht reden, hat immer total viel Auswirkung. Es gibt ganz oft so ein paar Standardthemen, über die in Gemeinden ganz gerne geredet werden. Und es gibt viele Standardthemen, über die wir bei Mosaik gar nicht oder sehr wenig reden. Ich sage jetzt einfach mal zum Beispiel Sünde. Ist, glaube ich, ein Wort, was nicht so wahnsinnig oft bei Mosaik fällt. Und dadurch, wie wir reden und über was wir reden, kreieren wir unseren Ethos und auch unsere Haltung. Und alle, die sich halt eben in unserem Kreis bewegen, kriegen das halt eben mit. Es ist nicht so, dass wir Themen aus dem Weg gehen, weil wir die irgendwie doof finden oder so, sondern weil wir halt eben als Gemeinschaft auch wirklich einen gewissen Ethos kreieren wollen und andere Themen halt eben auch neu einfach belegen. Also wir haben zum Beispiel mal einen Podcast haben wir über Sünde gemacht, ne? Oder ist dir nichts geworden?
Ich weiß Hashtag nicht mehr. Der Woche. Sünde. Mit Thorsten Dietz. Der war ziemlich erfolgreich sogar.
Aber wir haben doch nochmal einen gemacht, oder?
Keine Ahnung.
Wir haben mal einen gemacht, der ist aber auf der Halde gelandet.
Du, Dieb, hast von deiner Geschichte erzählt.
Welche Geschichte?
Siehst du, er hat es wieder vergessen.
Ja.
Na okay, ist nichts
nee,
geworden.
Nee, aber wir haben gesungen. War das nicht die Folge mit pass auf, kleine Sauge, was
legendär.
Du siehst?
Nein.
Legendär.
Pass auf, kleine Nase, was du riechst. Ja,
ja genau.
Wir haben
also,
eine neue Strophe erfunden.
Wir haben gedichtet, genau. Aber das hat die Öffentlichkeit noch nicht erblickt.
Ja, schade alle, dass die Folge nichts geworden
ich
ist.
Möchte aber
nein, aber jetzt will ich noch kurz anreden. Das finde ich halt einen wichtigen Punkt. Und ich glaube, dass man als Hauskreis auch eine Chance hat, einfach Menschen eine Umgebung zu schaffen, die ihnen Möglichkeiten gibt, auch zum Beispiel ihr Leid anzunehmen und auch als solches zu identifizieren und zu sagen, das ist Kacke und Gott findet das übrigens auch Kacke. Und obwohl es Kacke ist und obwohl Gott es auch Kacke ist, habe ich trotzdem noch was Gutes daraus gezogen, was total unglaublich ist, weil wer zieht aus Scheiße Gold? Ne? Macht man ja normalerweise nicht. Dahin zu kommen, das finde ich einen tollen Prozess, einen tollen Weg und abenteuerlich.
Aber auch theologische Diversität. Also eine Sache, die mich ja bei Mosaik begeistert, ist, als ich hier hingekommen bin, war ich ein, ein recht zufriedener Christ, weil ich alles wusste. Dann hatte ich hier aber den Raum, über Jahre hinweg kennenzulernen, dass ich eben ganz viel noch nicht wusste und dass es eben ganz viel Theologie gibt, ganz viele Ansätze, die mir da noch unbekannt waren und die ich vielleicht immer als ganz brutale Irrlehre abgestempelt hätte. Und also die Schere aus dem Kopf nehmen als Gemeinde und dann zu sagen, okay, lass uns mal was ganz anderes lesen und uns damit beschäftigen und das mal reinzubringen. Und wenn es dann zum Beispiel um das Thema Leid gibt, es gibt ja eben Ansätze, also jetzt nicht nur Prozesstheologie, es gibt den offenen Theismus, es gibt aber auch so Leute wie Kurt Marti, der vor kurzem gestorben ist, ne, mit seinem super Gedicht zu dem Thema, dem Herrn, unserem Gott, hat es nicht gefallen, gibt so ein Gedicht, ne, der eben genau diesen Punkt auf den Punkt bringt. Wir sind ja immer gewohnt zu sagen, okay, da ist Leid, aber Gott hat alles unter Kontrolle und Gott hat seinen tollen Plan mit dem Leid und ist alles gut. Kurt Marti geht hin und sagt, nein. Und Gott hat es nicht gefallen, dass es welche gegeben hat, die glaubten, es hätte ihm gefallen, dass... So, und dann geht das so weiter. Das müsst ihr mal googeln. Also Kurt Marti, dem Herrn, unserem Gott, hat es nicht gefallen. Super Gedicht. wo es dann letztendlich dann darum geht, irgendein Typ ist gestorben und die ganzen Frommen sagen, ja, dem Herrn, unseren Gott hat es gefallen, er hat es so gewollt. Nee, eben nicht. So. Und diese Diversität zuzulassen, dann das aber in der Gruppe auch mal stehen zu lassen. Man muss fairerweise sagen, also wir drei jetzt hier, Insan, Safir und ich, wir sind Prozesstheologinnen. Ja.
Ich bin halb Pyro.
Wie nennt man das? TheologInnen.
Ich bin Sympathisant.
Also, ich heule mich ein bisschen, mich Pyro. Theologe zu nennen, aber vom Ansatz her, finde ich, ist das schon eine Sache, wo ich mich recht gut mit identifizieren kann. Das ist aber nicht Mosaik. Ja, also, es gibt ganz viele, die...
Die wissen es nur noch nicht.
oder denen ist das scheißegal. Oder auch Leute, die sagen, das ist nicht meins. Das ist nicht der richtige Ansatz.
Oh, wir ersetzen das Schlagwort der anonymen Christen durch das Schlagwort der anonymen Prozesstheologen.
Da bin ich wieder dabei.
Aber das ist das Spannende. Ja, ich meine, wir haben hier eben das Mikro im Podcast und können das eben raushauen. Aber... die andere Seite ist, dass es eben ganz, ganz spannende Gespräche gibt, die eben nicht im Podcast stattfinden, sondern die meistens dann am Billardtisch stattfinden, wo man das eben in einer coolen Art und Weise, aber extrem intensiv diskutiert. So, und wo man dann eben auch merkt, dann haut man ein paar theologische Ideen raus. Und es kommt aber dann wieder zurück. Also ich habe das, glaube ich, mal, oder wir haben das mal einmal erzählt, dass wenn das Mikro aus ist, und dann Leute in der Burg, also in der Lebensgemeinschaft, dann als stille Zuhörer, dann sich ins Gespräch einschalten. Dann, also wie oft hat eine Heidi unsere Theologie zerrissen? Einfach indem sie gesagt hat, pass auf, das Leben ist so und so. Das macht keinen Sinn, was ihr da gesagt habt.
Ja.
Und dann, ja, okay, ja, ist ja, richtig.
Oft geschehen, ja.
Ja, die Heidi ist eine Schlaue.
Und das, das ist, glaube ich, das, worauf es drauf ankommt, dass es am Ende, dass man auf der einen Seite einen Freiraum hat, theologische Sachen rauszuhauen und da auch jetzt keine Schere im Kopf haben zu müssen und sich dann aber auch dem zu stellen, was die Leute dann zurückbringen und eben sagen, hier hast du mal da und da drüber nachgedacht oder was ist im Leben mit der und der Erfahrung, wie passt das zusammen? Das ist sehr, sehr fruchtbar, verstörend. Wildlife.
Die Safira lässt mich reden.
Ich bin voll nett.
Das ist sehr lieb von dir, Safira. Ja, es tut mir ein bisschen leid, dass ich auf diesem Punkt rumreite, von wegen sich selbst auslegen, aber das ist mir tatsächlich wichtig. Ich glaube nämlich, dass diese Art von Demut tatsächlich Mut ist, denn wenn man zulässt, dass derjenige, der dekonstruiert wird, dass ich das bin, dann ist das mutig. Und man braucht Mut, um diese Demut aufzubringen. Und
vielleicht auch einen Therapeuten, weil das kann auch hart sein.
Ja, das auch.
Wollte ich nur mal sagen.
Und das passt aber auch zu der Frage nach dem Umgang mit anderen, die vielleicht ganz andere Dinge glauben als ich. Das Problem mit Glauben ist ja ganz oft, eigentlich immer, wir wissen nicht wirklich, was wir glauben. Wir sagen bestimmte Dinge, die wir glauben, angeblich, aber was wirklich darunter liegt, was wir wirklich glauben, das kommt vielleicht in manchen ganz existenziellen Situationen zum Vorschein, aber wir wissen es nicht wirklich. Und deswegen ist es, glaube ich, wichtig, mit dieser Demut aufzutreten und zu sagen,
das sind die,
ich habe eigentlich keinen Plan, noch nicht mal einen Plan darüber, was ich eigentlich glaube.
Du hast eben diese Beispiele, ne? Also der Atheist, der, wenn er auf einmal im Dunkeln ist, dann doch an Geister glaubt. Ne? Oder der Christ, der eben glaubt, wenn ich krank werde, dann bete ich, weil Gott kann mich heilen. Und wenn du dann krank bist, dann betest du natürlich nicht, sondern gehst zum Arzt.
Also wenn es schlimm ist.
Ja, und als Christ möchte ich sagen, das für mich dekonstruierende Prinzip ist Gottes Geist. Ich lasse mich dekonstruieren von Gottes Geist. Ich lasse mich hinterfragen und ich glaube, wenn man das in Gemeinde lebt, dann ist das vielleicht nicht sofort, aber auf Dauer schon irgendwo ansteckend und eine Kultur, die etabliert wird. Also wenn man diese Haltung hat in einer Gemeinde, wenn die sich breit macht, dann hat es, glaube ich, über kurz oder lang diesen Effekt, dass andere Menschen dann vielleicht auch anfangen, sich mal selbst zu hinterfragen oder mal zu sagen, ich glaube das und das und das, aber vielleicht liege ich auch falsch.
Ja, was ich da halt eben aber noch wichtig finde, ist, auch wenn wir da nicht so gut drin sind, weil wir einfach Pöbelpuppen sind, Wertschätzung für verschiedene Meinungen, damit man überhaupt Möglichkeit hat, diesen Prozess selber durchzugehen und selber für sich auch Meinungen zu erarbeiten. Das finde ich total wichtig. Und ich möchte gerade mal eine Lanze für Annika brechen. Bei so Sachen wie Abenteuer, da haben ja auch irgendwie nicht
was
immer so...
Was von Pippi, Annika?
Ja. Oh nein. Deine Lieblingsfigur. Ja, aber pass auf, jetzt wird sie richtig wichtig. Jetzt wird's wichtig. Also, es gibt ja auch ganz viele Leute hier, die ja auch nicht so wirklich Bock auf Abenteuer haben, ne? Also man hat ja auch immer die Leute, die da so sagen, boah, so Annikas, ne? Also, die immer so eher ängstlich sind und die irgendwie auch eher so korrekt sind und das immer so ein bisschen schwierig finden und so. Aber man muss das ja auch mal so sehen, die hat ja auch wirklich allen Scheiß irgendwie mitgemacht, ne? Also die war ja trotzdem immer dabei.
Soll sie auch machen.
Also, ne? Und,
ja, weil Pippi sie am Schlawittchen gepackt und hergezogen hat.
Ach, du alter Pippi-Hasser.
Was? Nee, Pippi nicht.
Ach so, nur Annika.
Nur okay. Annika.
Ja, ich finde Tom jetzt, ist ja auch egal, wollen wir ja gar nicht weiter diskutieren. Was ich aber nur meinte...
Das kann man jetzt so schön psychologisieren.
Ja, ja, ja. Das
Was
kann man wirklich
an Annika
toll.
Siehst du in dir selbst?
Oh, das war gemein, das war gemein. Ja. Man hat Damn. Immer nur das an anderen, was man an sich anderen nicht... Ja, ja. Das lassen wir, weil das glaube ich gar nicht, dass das so ist. Man kann auch Dinge an anderen Leuten scheiße finden, die einfach scheiße sind, ohne dass man selber so ist. Genau, was ich aber wichtig finde, ist einfach, dass man Annikas auch immer mitnimmt, so wie die Pippi das macht und aber auch Leuten irgendwie auch Mut macht, weil es ist auch gar nicht so schlecht, zwischendurch mal jemanden dabei zu haben, der kochen kann und Wäsche waschen kann und der so ein paar praktische Dinge einfach weiß, die jetzt nicht so standardabenteuerlich sind und dass man da irgendwie auch Rücksicht nimmt, weil ich glaube, dass für viele Leute Gemeinde als Konstante auch total wichtig ist und das erstmal schwierig ist, und das haben wir ja auch erlebt, dass so viel Bewegung und so auch echt schwierig ist. Aber ich möchte Mut machen, dass dass es möglich ist und B, auch alle herausfordern, sich einfach mal zu fragen, ob nicht auch in Gemeinde der Weg die Konstante sein kann. Und das mal für sich zu meditieren, zu reflektieren und zu überlegen, ob man da nicht auch eine Annika sein kann, aber trotzdem mitfliegt.
Na gut.
Mit Blick auf die Uhr. Ich würde einen letzten Aspekt noch reinbringen, der bei Tribus auch eine wichtige Rolle gespielt hat. Wir haben hier den Charles Chastain gehabt. Der hat einen unglaublich interessanten Talk gehalten aus Sicht von, er ist Musikproduzent und Künstler. Und er hat eben diesen Aspekt von Kunst reingebracht, die in der Kirche oder christlichen Szene auch eine bestimmte Rolle hat und hat das ein bisschen problematisiert. Ich würde folgenden Punkt reinbringen. Ist nicht ein Problem auch, oder eine Herausforderung, so will ich es mal nennen, damit Theologie zum Abenteuer wird, muss es da eine gewisse ästhetische Komponente geben. Das Ganze muss schön sein, das Ganze muss ansprechend sein, das Ganze muss attraktiv sein, auch im künstlerischen Sinn. Vielleicht können wir da noch ein paar Minuten drüber reden, über diesen Aspekt, wie sich dann Theologie und Kunst auch zueinander verhalten könnten.
Da haben wir auch mit dem Gofi drüber geredet, ne?
Ansatzweise, genau.
Hast du schon Gedanken dazu?
Bitte?
Ich habe Jason gefragt, ob er schon Gedanken dazu hat, weil er die Frage aufgeworfen hat.
Ich meine, ein Punkt ist eben diese künstlerische Freiheit. Aber dann auch der Punkt, dass christliche Kunst oft auch einen gewissen Nutzen haben muss, oder dass da so eine gewisse Kultur gibt, wo bestimmte Dinge dann eben nicht so stark abgebildet werden. Also, wann schreibt man denn mal ein Lied darüber? Ich bin krank, mir geht's scheiße, ich habe keine Antworten darauf.
So, ja, das machen das halt Platz? Die Nichtchristen schon. Das kannst du denen jetzt nicht klauen.
War ein Witz. Also ich finde, der Guffi hat das eigentlich ganz cool gesagt. Der meinte halt eben, was Kirchen und Gemeinde gerne mal lernen dürfen, ist, dass Kunst einen Selbstzweck hat. Dass Kunst nicht den Zweck hat, irgendwelche theologischen Inhalte, die da sind, zu untermauern, sondern dass Kunst eigentlich einen Selbstzweck hat und dass Kunst auch ein außerdem auch herausfordern darf und soll. Und dass es halt eben gut ist, wenn man Künstlern einfach die Freiheit und die Möglichkeit gibt, halt eben auch, auch eine eigene Sprache zu haben und auch herauszufordern und vielleicht sogar zu verstören.
Das passt ja voll gut zu dem Talk vom Charlie gestern, dem es ja auch darum ging, ne, dass er irgendwie sagt, Künstler sind irgendwie Kuratoren. Und das Wort Kurator ist irgendwie auch noch gleichzeitig ein Berater von Klerikern. Und er hat es ja auch so herausgearbeitet, dass Kunst ja auch die nicht unbedingt den Nutzen hat, aber zumindest eine Funktion hat darin, auch Fragen zu stellen, auf Dinge aufzuwerfen, unangenehme, unbequeme vielleicht auch Dinge mal den Leuten von Latz zu knallen. Um auch vielleicht mal ein bisschen Dinge aufzuwirbeln, Dinge in Gang zu bringen. Das passt ja zu dem, was der Goofy gesagt hat, oder?
Ja, total, absolut.
Also die Kunst als Dekonstruktion, ne? Und Charlie hat ja auch gesagt, dass es eigentlich absolut gut für die Kirche wäre, wenn sie kirchenkritische Kunst fördern würde. Das fand ich auch einen bemerkenswerten Punkt. Und ich glaube, für mich wirft das nämlich die Tatsache, oder es erinnert mich an die Tatsache, dass die Kirche nicht gleichbedeutend ist mit Gottes Reich. Das ist nicht deckungsgleich. Yep. Gottes Reich ist etwas anderes. Es gibt, ja klar, ich hoffe, es gibt Schnittmenge, aber auf jeden Fall ist Gottes Reich weitaus größer, als es die Kirche ist. Und dementsprechend werden KünstlerInnen, die auch auf ihre Art und Weise versuchen, dieses Reich Gottes, dieses Wirken Gottes in der Welt zu erspüren und dem nachzugehen, die werden mehr entdecken als das, was in der Kirche ist und eventuell sogar Dinge, die für die Kirche unangenehm sind. Und das ist aber etwas, was wir brauchen.
Was wäre denn für euch unangenehm als Mosaik oder als Remix? Was wären denn Themen vielleicht oder Thesen oder Dinge, die euch verstören würden?
Da möchte ich einmal darauf antworten. Wir hatten vor nicht allzu langer Zeit eine Folge über Rassismus. Und also die Folge war mir persönlich sehr, sehr unangenehm. Ich muss eben da sagen, also ich bin im Team ja der einzige weiße heterosexuelle Mann. Ja, also gehört zu der privilegiertesten Gruppe, die es auf diesem Planeten gibt. Und dann sich auszusetzen damit, okay, wo sind eigentlich bei mir die Anteile von Rassismus? Das ist, das war schon ambitioniert, sage ich mal. Und also ich bin mir sehr sicher, wir werden demnächst noch eine Folge über dieses Me Too, also Sexismus und Feminismus, den ganzen Themenkomplex. Ich kann dir sagen, das wird für mich auch nicht easy.
So. Ja, da habe ich auch schon fiese Sachen vorbereitet für euch. Das tut mir auch schon fast leid. Ich habe schon fast Angst, es zu tun, aber naja, whatever. ich sehe das auch so, immer wieder konfrontiert damit zu werden, dass man auf der Seite der Privilegierten ist und halt eben sehr wohl auch auf Seite der Ausbeuter, finde ich jedes Mal wieder schwierig und jedes Mal etwas, was ich total brauche, um halt eben zu versuchen, meine Privilegien zu teilen und aufzugeben. Ich bin da nicht so der Held drin, aber ich arbeite dran. Das sind auf jeden Fall schwierige Themen. Und das sind einfach Sachen, die sich so tief ins Leben einfach reinziehen. Ne? Also Konsum, Essen, Mobilität. Es sind so viele Sachen, die das einfach anspricht und jedes Mal auch sehr herausfordernd.
Also erstmal finde ich die Frage richtig, richtig spannend. Wo ich drüber nachdenke, eine Sache, die mir auch, glaube ich, recht unangenehm ist, sind die sag ich mal, charismatischen Erfahrungen von übernatürlichem Eingreifen, das ist für mich auch ein Bereich, der wird sehr, sehr ungemütlich für mich, muss ich sagen.
Kenne ich auch, das hat meine Mutter neulich mal erzählt, dass sie irgendwie über Telefon irgendwas Dämonisches oder wie auch immer irgendwas mitbekommen hat. Und meine Mutter ist da eigentlich auch eher skeptisch. Und da hatte ich auch wirklich keine gute Erklärung dafür. Also es war offensichtlich irgendwie nicht ganz so leicht mit irgendwelchen psychotischen Phänomenen zu erklären. Und sogar meine Mutter war da ratlos. Und ich habe das noch nie selbst erlebt, aber ich muss da auch manchmal nochmal ganz schön schlucken und denke, okay, ja, irgendwie ist die Realität vielleicht doch nochmal viel wilder, als ich mir das vorstellen kann.
Und insofern kann man dich auch schocken?
Ständig, aber ich kann das ganz gut beiseite schieben.
Ja, killer Antwort.
Ich verdränge gut.
So, liebe Leute, ich bedanke mich für die anregende Diskussion bislang.
Es war fantastico.
Das war super.
Das kann nur noch besser werden.
Und deswegen werden wir jetzt eine kurze Pause machen. Für die HörerInnen wird diese Pause wahrscheinlich eine Woche lang sein. Für uns wird sie vielleicht 10, 15 Minuten sein. Und dann gehen wir in die zweite Runde. Und dann spielen wir das Hutspiel. Dazu aber dann mehr beim nächsten Mal.
Ciao, baui.
Wieder tschö.
Macht's gut. Vielen Dank euch nochmal. Ihr dürft halt...
Applaus!
Applaus an euch. Applaus.